Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 24 unseres Podcasts. Wir sprechen heute über ein Thema, das zunehmend Grund zur Sorge gibt. Und zwar der steigende Kokainkonsum in Südtirol. Und entsprechend lautet der Titel der heute erschienenen FF: Kokstirol, wobei das I im Tirol als fette Lein dargestellt ist. Warum widmen wir uns genau diesem Thema? Ja, die Zahlen, die geben zu denken. In Bozen wird mehr Kokain konsumiert als in Mailand. Kokain ist längst keine Partydroge mehr. Längst keine Droge der Eliten, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Recherche von Julia Staffler und Friedrich Heinz. Die beiden haben für die aktuelle FF-Titelgeschichte nicht nur mit vielen Fachleuten gesprochen, sondern auch mit einem Dealer und mit einem Kunden. Und sie haben die Zahlen analysiert und nach den Gründen für den gestiegenen Konsum gefragt. Wie aber steht es grundsätzlich um den Drogenkonsum in Südtirol? Darüber habe ich mit Patricia Federer gesprochen. Sie ist Leiterin von Bahngleis 7, einer Anlaufstelle für Drogenkonsumierende am Bozener Boden. Und von ihr wollte ich wissen, ob unser Land ein ernsthaftes Drogenproblem hat, welche Drogen boomen und wie der Weg aus der Abhängigkeit führen kann. Frau Federer, Sie sind Leiterin von Bahngleis 7, eine von der Caritas geführte Anlaufstelle für Drogenkonsumierende und Abhängige. Wer kommt denn zu Ihnen?
Ja, vorwiegend sind wir eine Anlaufstelle für Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Substanzen und auch für Personen, die bereits eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt haben.
Und welche Hilfeleistung bietet denn Bahngleis 7 am Bozener Boden an?
Wir haben verschiedene Dienstleistungen, die wir anbieten. In erster Linie die Dienste der Schadensminderung, Risikoreduktion. Das bedeutet, dass wir Informationen über die Wirkungen und Wechselwirkungen von Substanzen geben, auch von Konsumformen, aber auch steriles Material, das für den Konsum benutzt wird, zum Beispiel das Spritzentauschprogramm. Personen können ihre gebrauchten Spritzen bei uns abgeben, wir entsorgen die dann fachgerecht und im Gegenzug bekommen sie steriles, sauberes Material. Wir haben dann auch Dienste im Rahmen der klassischen Sozialarbeit, Dienste der Überlebenshilfe, wie wir sie nennen. Damit sind gemeint warme Mahlzeiten, die Möglichkeit, sich zu duschen, die Wäsche zu waschen. Wir haben eine kleine Kleiderkammer, damit die Menschen auch sich mit Decken eindecken können.
Frau Federer, hat denn die Zahl der Personen, die zu Ihnen kommen, zuletzt zugenommen?
Ja, Gott sei Dank, in den letzten Jahren hat die Zahl zugenommen. Wir sind ja umgezogen von der Garibaldistraße am Bozener Boden, relativ weit vom Stadtkern entfernt. Da kam es zuerst zu einem starken Rückgang der Zugänge. Und jetzt in den letzten 2 Jahren holen wir wieder auf.
Aber was würden Sie ganz grundsätzlich sagen? Hat die Zahl der Drogenkonsumierenden in Südtirol zugenommen?
Also wir liegen in Südtirol genau im europäischen Trend. Und der europäische Trend spricht von Zunahme der Konsumenten und Konsumentinnen. Ein weiterer Trend ist, dass die Konsumenten immer jünger werden, dass es immer mehr Substanzen gibt. Also wir liegen in Südtirol sicher auch in diesem Trend.
Ihr Dienst betreut ja im vergangenen Jahr insgesamt 129 Menschen, davon 107 Männer und 22 Frauen nur. Konsumieren denn Frauen weniger?
Nein, Frauen konsumieren nicht weniger. Für sie ist es allerdings schwieriger, dieses Outing zu machen. Das heißt, sich an einen Dienst zu wenden. Denn Frauen sind doppelt stigmatisiert, zum einen als Frauen und zusätzlich als Drogenkonsumentinnen. Also die Gesellschaft ist hier viel, viel strenger und hat sehr viel mehr Vorurteile den konsumierenden Frauen gegenüber.
Entsprechend selten suchen also Frauen bei Ihnen Hilfe?
Ja, leider. Die Szene selber, also die Gruppe der Konsumenten selber, würde nie einen drogenkonsumierenden Mann schlechter behandeln, weil er Vater ist. Dasselbe geschieht aber der Frau gegenüber, die Mutter ist und konsumiert.
Mhm. Sie meinten bereits, dass die Drogenkonsumierenden in Südtirol immer jünger werden. Von welcher Altersklasse sprechen wir denn?
Ja, unsere Aufnahmekriterien sind volljährige Personen und Menschen. Für Minderjährige, die es ja auch gibt, haben wir eine Präferenzschiene, wenn man so sagen kann, weil wir sie besonders schützen möchten. Aber das Alter ist seit 2013 laut unseren Erhebungen immer weiter nach unten gerückt.
Das heißt, bis zu welchem Alter?
16, 17, 18 und dann unter 29 sind für uns sozusagen immer noch die Jüngeren.
Welche Drogen werden denn von Ihrem Klientel am häufigsten konsumiert?
Ja, wir haben seit jeher die Hauptkonsumsubstanz Heroin, hier mit 88%, gefolgt von THC, von Cannabis mit 84% und Kokain bereits mit 82%.
Seit wann steigt denn in Südtirol der Konsum von Kokain?
Also unsere Daten zeigen uns, dass ein Anstieg bereits seit 2015 im Gange ist. Von Jahr zu Jahr nimmt der Konsum von Kokain zu.
Man muss ja sagen, dass Kokain für lange Zeit eine exklusive Substanz für die Schönen, für die Reichen war. Ist Kokain mittlerweile längst eine Straßendroge, die für wenig Geld auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist?
Ja, auf dem Drogenmarkt würde ich sagen, denn alle illegalen Substanzen sind eben am Drogenmarkt illegal zu erhalten. Es gibt das gesniffte Kokain, das wir als Pulver kennen, und es gibt seit einigen Jahren ganz vermehrt einfach auch Crack. Das ist die gerauchte Form und die ist allerdings zu bereits 3, 5, 7 Euro ist eine Dosis zu erreichen.
Also kann man sagen, dass Crack das Kokain für Arme ist?
Es ist auf jeden Fall das Kokain, das im Fall unserer Klienten von all jenen konsumiert wird, die auf der Straße leben und sie selber sagen, das hilft mir, dieses Straßenleben einigermaßen zu ertragen.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei diesem geschnupften Kokain. Wird es denn in Südtirol quer durch alle Gesellschaftsschichten mittlerweile konsumiert?
Ja, wenn man die Ergebnisse der Abwasseranalysen sieht, dann muss es so sein, weil es kann nicht sein, dass nur sozusagen die Klientel der Dienste diese Mengen konsumiert. Also gehen wir stark davon aus, dass es von sehr vielen Menschen konsumiert wird.
Und stimmt es auch, dass Kokain neben Heroin das höchste Abhängigkeitspotenzial zugeschrieben wird?
Da gibt es einen Unterschied. Heroin hat zur Folge sowohl eine körperliche wie eine psychische Abhängigkeit. Kokain erzeugt keine körperliche, aber eine sehr starke psychische Abhängigkeit.
Das heißt, und hier wollen wir vielleicht etwas im Detail eingehen, also die Konsumentinnen und Konsumenten verspüren unter anderem eine starke Euphorie, ein Wohlgefühl, Leistungssteigerung, Energie, Kreativität, Wachheit. Das Selbstbewusstsein steigt auch, viele fühlen sich stark und unbesiegbar. Was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus?
Ja, Kokain entspricht, die Auswirkung von Kokain entspricht genau dem meines Erachtens, was die Gesellschaft von uns vermehrt verlangt. Nämlich fitter zu sein, Ausdauer zu beweisen, präsent zu sein, stark zu sein. Man muss sich vorstellen, Kokain wird ja nicht nur von den Rechtsanwälten und Anwältinnen oder von den Ärzten konsumiert, so ist es oft in unserer Vorstellung und wahrscheinlich auch in Realität, aber auch von den Arbeitern am Bau, von den Arbeitern im Gastgewerbe, wo es darum geht, wirklich lange, anstrengende Arbeitszeiten zu bestehen.
Aber wie lange dauert dieses körperliche High, wenn wir es so nennen wollen?
Das hängt von der Konsumform ab. Wenn wir jetzt das gesniffte Pulver uns vorstellen, eine Dosis kann von einer halben Stunde bis zu einer Stunde, maximal anderthalb Stunden, die Wirkung zeigen. Crack, das geraucht wird, die Wirkung tritt sehr schnell, binnen Sekunden ein, aber die Dauer ist dann manchmal nur von Minuten, von 5 bis 7.
Folgt dann auf dieses körperliche High ein emotionales Tief?
Ja klar, man muss sich das so vorstellen, wenn wir emotional ausgeglichen sind, konsumieren Kokain, dann haben wir einen Hype, der weit über dieses normale Level hinausgeht und genau nach oben. Und genauso weit ist dann aber auch der Abstieg, wenn die Wirkung der Substanz nachlässt.
Also kann man sagen, dass der Wunsch, die Droge erneut zu konsumieren, genau in dieser Tiefphase besonders stark ist?
Ja, das ist das Wesen der Sucht, das ist ja das Gefährliche. Nicht, dass ich dieses Gefühl wieder haben möchte, wenn ich keine anderen Strategien habe, mir dieses Wohlbefinden auf andere Art und Weise zu bescheren. Dann ist der Griff dorthin natürlich leichter.
Also das heißt, der Konsument möchte dieses Hochgefühl und auch die Leistungsfähigkeit erneut erleben und kommt zugleich immer schwerer mit den negativen Empfindungen nach dem Konsum zurecht.
Ja, der Konsum von Substanzen wird von uns auch als Problemlösungsstrategie gesehen. Nicht ein Jugendlicher konsumiert zum ersten Mal irgendeine Substanz und er bemerkt, aha, da fühle ich mich stark, das gefällt mir, so möchte ich sein. Und natürlich ist dann der Wunsch, das zu reproduzieren, ist sozusagen die Gefahrenzone. Wenn ich keine anderen Möglichkeiten habe, dieses Gefühl mir selber zu gestalten.
Eines ist die Abhängigkeit, eines sind aber wirklich die körperlichen Schäden, die körperlichen Folgen. Welche sind das denn konkret bei Kokain und auch bei Crack?
Ja, in erster Linie das Herz-Kreislauf-System wird stark angegriffen, hängt dann auch von der Konsumform ab. Also wenn ich es niefe zum Beispiel, die Nasenschleimhäute werden auf Dauer geschädigt sein. Wenn ich es rauche, dann ist der ganze Atmungsapparat in Mitleidenschaft gezogen, natürlich auch die Leber. Das sind jetzt die körperlichen Symptome oder die Gefahren. Auf der psychischen Seite haben wir natürlich hohe Reizbarkeit, Empfindlichkeit, tiefe Depressionsphasen, aber auch Paranoia. Wir sehen das oft bei unseren Klienten und Klientinnen und mitunter auch Psychosen.
Die Süddeutsche Zeitung hat erst jüngst berichtet, dass Fentanyl, also eine Droge, die 50 Mal stärker als Heroin sein soll und in den USA ganze Gemeinden zugrunde gerichtet hat, in Deutschland immer öfter konsumiert wird, auch in Südtirol?
Nein, uns sind keinerlei Aufkommen von Fentanyl in Südtirol bekannt und auch auf nationaler Ebene gibt es Fentanyl nur vereinzelt. Man muss dazu sagen, der Vergleich mit Amerika hinkt, denn in Italien gibt es ein sehr, sehr strenges Verschreibungsgesetz von Schmerzmitteln, die eben opiathaltig sind. Und das ist in Amerika ganz eine andere Prozedur. Da wurden wirklich über Jahre, Jahrzehnte ganz einfach und in einem großen Ausmaß diese Schmerzmittel verschrieben. Die Personen wurden teilweise nicht einmal aufgeklärt, dass es eben ein Abhängigkeitspotenzial beinhaltet. Und daher gibt es eben auf dem Schwarzmarkt so viel Fentanyl.
Gibt es denn eine andere Droge oder können Sie von einer anderen Droge berichten in Südtirol, die vergangenen Jahre zugenommen hat?
Außer Kokain?
Außer Kokain, außer Heroin, außer Cannabis.
Im Laufe der letzten Jahre kamen auf den Markt eben sehr, sehr viele unterschiedliche Amphetamine, also die in Labors hergestellt werden, zum einen. Und was auch zugenommen hat, ist in Cannabis künstlich hergestellte Cannabinoide, die eine sehr starke halluzinogene Wirkung haben. Also das nimmt auch im europäischen Vergleich zu.
Hat Südtirol denn ein Drogenproblem, Frau Federer?
Ich denke, so wie ich bereits gesagt habe, wir liegen im Trend, im europäischen Trend. Persönlich würde ich sagen, dass wir ein Problem mit dem Umgang von Drogen und Drogenkonsum haben. Das ganze Thema ist so stark von Vorurteilen und Stigmatisierung behaftet, dass es sehr schwierig ist, differenziert darüber zu sprechen und diese Angst zu nehmen, die damit verbunden ist.
Also Sie meinen, das Thema Drogen ist zu sehr mit Vorurteilen behaftet. Was können wir dagegen tun?
Ja, wir können, und dafür danke ich Ihnen heute, Plattformen schaffen, wo wir Experten und Expertinnen eben differenziert über dieses Thema sprechen können.
Sie haben es eingangs besprochen, dass Sie Ihren Klienten häufig gebrauchte Spritzen mit neuen austauschen. Sie werden dafür auch häufig kritisiert. Können Sie diese Kritik denn verstehen?
Ja, ich kann sie verstehen, denn da fehlt eben ein Teil der Information und vor allem die Menschen wollen sehr oft nicht zur Kenntnis nehmen, dass es eine drogenfreie Welt nie gab, sie auch jetzt nicht gibt und sie auch in Zukunft nicht geben wird. Und wenn ich davon ausgehe, dass Menschen Drogen konsumieren und ich unternehme etwas, um ihre Gesundheit zu schützen, dann muss ich davon ausgehen, dass es dieses Problem oder dass es diesen Konsum gibt. Das ist die Grundlage. Und das wollten sehr viele nicht sehen, aus den unterschiedlichen Gründen.
Wie kann denn konkret Abhängigen beim Entzug geholfen werden?
Der körperliche Entzug ist der erste Weg. Dann folgt die Therapiestation, die unterschiedlichen Programme, die es da gibt. Es braucht Unterstützung, Anerkennung, Respekt. Ich wünsche mir manchmal, dass das Thema Drogensucht und Drogenkonsum einen ähnlichen Verlauf auf gesellschaftlicher Ebene nimmt wie das Thema der Depression. Vor 10, 15 Jahren war das noch sehr, sehr stark stigmatisiert. Und es ist im Laufe der Zeit gelungen, es zum Thema zu machen, sodass wir alle differenziert und tiefgründig darüber sprechen können und auch die Eltern erreichen, die Angehörigen erreichen und wir aus dieser Stigma-Ecke rauskommen.
Wie oft bekommen Sie denn mit, dass Menschen, die bei Ihnen Hilfe gesucht haben, wieder zurück ins Leben gefunden haben?
Also im Leben sind sie immer, also auch während sie konsumieren. Es hängt davon ab, welche Ziele sich die Menschen setzen. Es können manchmal ganz kleine Ziele sein, die aber für die Menschen große Ziele sind. Wenn jemand auf der Straße lebt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass der oder die jetzt in die Therapiegemeinschaft kommt. Es geht in erster Linie darum, einmal einen Schlafplatz zu finden, zur Ruhe zu kommen, überhaupt eine Umgebung zu schaffen, wo sich jemand überlegen kann, was tue ich da eigentlich? Wie könnte ich da aussteigen? Das sehe ich oft.
Warum machen Sie eigentlich, Frau Federer, diesen Job gerne? Ist da nicht manches Mal frustrierend auch?
Ja, ich denke, er ist genauso frustrierend wie der Arbeitsalltag anderer Menschen, würde ich sagen. Ich bin vielleicht weniger frustriert als vielmehr wütend in letzter Zeit, weil eben dieses Stigma, dieses Vorurteil mit sehr viel Ungerechtigkeit einhergeht. Und das ärgert mich sehr. Ich mache diesen Job, weil ich dafür ausgebildet bin und weil ich das Privileg habe, sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten zu erfahren, die mir die Leute erzählen, weil sie mir vertrauen. Das ist ein schönes Gefühl.
Frau Federer, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier waren und wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute und danke Ihnen auch für das Engagement hier in Südtirol.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mehr über das Thema Drogen in Südtirol und warum hierzulande ausgerechnet so viel Koks konsumiert wird, das lesen Sie in der aktuellen FF-Titelgeschichte. Worüber berichten wir noch in der aktuellen FF? Ja, für uns Journalistinnen und Journalisten war es ja bislang eine recht bewegte Woche. Seit Sonntagnacht beschäftigen wir uns mit dem Ausgang der EU-Wahlen, einer Wahl, wie es Alexander Aschbacher in der aktuellen FF auf den Punkt bringt, zwischen Frust und Freude. Ja, die SVP, die freut sich über ihre 47%, das sind 0,4% mehr als bei der EU-Wahl vor 5 Jahren. Zugleich ist der Frust groß, denn noch nie war die Wahlbeteiligung bei Europawahlen in Südtirol so gering wie dieses Jahr. Und, was noch dazu kommt, noch nie saßen so viele Rechtspopulisten und Nationalisten im Europaparlament. Dann gab es am Wochenende ja auch noch die Bürgermeisterstichwahl in Leifers. Und seit Montag wissen wir, mit Giovanni Seppi hat nun auch Leifers einen SVP-Bürgermeister. Chefredakteur Georg Mayer nimmt im Leitartikel das doch überraschende Ergebnis unter die Lupe und er spricht von einer Kränkung für die Italiener. Denn jetzt sind sie auch in Leifers nur mehr Vize. Ja, und dann natürlich Jannik Sinner. Seit Montag ist er die neue Nummer 1 in der Tenniswelt und nur einen Tag später wurde er in seinem Heimatort Sexton gefeiert. Eine Feier, die lange im Vorfeld geplant wurde, denn wie wir wissen, Sinner bewegt sich ja mittlerweile in völlig anderen Sphären und entsprechend herausfordernd war es, ihn nach Sexton zu bekommen. Am Ende gelang es und es wurde, ganz nach seinem Wunsch, eine Feier mit Kindern. Und Jannik Sinner hat mit seiner bodenständigen, sympathischen und offenen Art schlichtweg begeistert. Karl Hinterwallner, der schreibt in der aktuellen FF nicht nur über den Empfang in Sexton, sondern er geht auch der Frage nach, was es denn bedeutet, zu den Topverdienern im Weltsport zu gehören, wie viel der Sympathieträger Jannik Sinner jetzt und in Zukunft also einnehmen wird, und zwar nicht nur über Preisgelder, sondern über Marketing- und Sponsorenverträge. Mehr dazu also in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!